Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Wir sprechen heute über, ja, kann man gleich so sagen, Bauchweh bei Kindern. Und ich finde das besonders herausfordernd, weil alle, die selbst Kinder haben, wissen das. Das ist dann oft sehr unspezifisch. Du kriegst nicht die richtigen Antworten, was jetzt wirklich weh tut. Du weißt nur, der Bauch tut weh.
Ja, insbesondere wenn die Kinder bei mir sind und ich bin die Ärztin, dann ist ja der Mund oft ganz verschlossen. Da kannst du ja fragen, was du willst und dann gucken sie einfach nur in die Ecke und sagen gar nichts mehr. Da muss man die erstmal ein bisschen aktivieren, damit sie einem wenigstens zeigen, wo der Bauch wehtut oder so. Ja, es ist immer, und als Eltern ist es halt auch nicht einfach, ja.
Und dann beginnt die Detektivarbeit und wie kommt man, also was kann denn überhaupt, warum tut der Bauch weh?
Da gibt es so unglaublich viele Gründe. Also wir können ja mal anfangen, dass wir vielleicht so das Alter sortieren, dass wir da erstmal anfangen. Im Säuglingsalter zum Beispiel sind ja ganz typisch diese 3-Monats-Koliken. Da würde ich mal sagen, muss sich der Körper erstmal an diese Umstände hier gewöhnen. Ja? Und da spielen natürlich viele Faktoren noch eine Rolle. Ist übrigens sehr interessant, fällt mir auch gerade ein, dass wir unser Mikrobiom nicht nur vaginal beziehen. Also man denkt ja immer, dass durch den Durchtritt des Kopfes durch die Vagina dort Lactobazillen, da gibt es übrigens immer auch nur eine Sorte von Bakterien in der Scheide, dass die dann auf das Kind übertragen werden und daher ein Großteil des Mikrobioms sich bildet, also der Darmbakterien, die nachher das Kind hat und womit es dann eben startet. Aber es gibt dazu zu sagen, dass es Studien gibt, die zeigen, dass im Darm kleine weiße Blutkörperchen sind, die sammeln Darmbakterien ein, tragen die durch die Darmwand, dann über die Lymphe in die Brustdrüse und zwar nur, wenn Wehen vorhanden sind. Und dann kriegt das Kind schon Darmbakterien von der Mutter. Und das finde ich mega interessant, diese Prozesse. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man mal Wehen hat. Selbst wenn man einen Kaiserschnitt kriegt, ist es förderlich, wenn man vorher Wehen hat, weil dann quasi ein Leaky Gut entsteht durch die Wehen, ein vorübergehender, durchlässiger Darm. Und dann kommt das Mikrobiom in die Brust. Denn das ist wirklich interessant, dass es immer heißt, durch die Geburt, durch die vaginale Geburt wird man mit Lactobazillen überzogen. Ja, gut und schön, aber das ist nur eine Sorte. Und wir haben im Darm ja noch viele, viele, viele andere Bakterien, Bifidobakterien. Wir haben, oh Gott, die Akkermansia muciniphila, wir haben verschiedene andere noch. Also es gibt unheimlich viele Bakterien im Darm, Prevotella und so. Und die braucht man halt, damit man gut verdauen kann und damit man nicht so lange 3-Monats-Koliken hat. So, und jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, glaube ich, weil da habe ich mich
ein bisschen ausgelassen. Ja, war ein spannender Exkurs. Und ich sage mal, das ist immer die ganz große Herausforderung. Also gerade in dieser Zeit, wenn halt gestillt wird, muss halt auch die Mutter aufpassen, was sie isst. Ne? Das haben wir zum Beispiel erfahren, dass man sehr viel darüber steuern kann und dass die Zeit entspannter wird.
Ja, also auf jeden Fall. Es gibt sicher Sachen, die sollte man in der Zeit nicht so sehr essen. Und man merkt dann auch dem Kind ja eventuell an, was beim Kind nicht gut ankommt. Ne? Aber nochmal zu dem Kind, also gerade bei den Kleinen kann es eben auch sein, dass die tatsächlich schon Kuhmilchproteinunverträglichkeiten haben in dieser frühen Zeit und man versucht die dann zu füttern, aber sie vertragen es nicht und spucken. Oder es gibt diesen gastroösophagalen Reflux, das heißt also vom Magen geht es zurück in die Speiseröhre und läuft dann eventuell auch oben wieder raus. Und das kann natürlich auch mit Bauchschmerzen einhergehen. Also diese Spuckkinder, ne, die können auch Bauchschmerzen haben.
So, dann gehen wir mal ein bisschen nach vorne, wenn die Kommunikation schon stärker ist und man vielleicht tatsächlich was erfragen kann. Was passiert in dem Alter so alles?
Beim Kleinkind, dazu komme ich gleich. Ich habe noch ein paar Topics für die Säuglinge. Denn da gibt es noch andere Möglichkeiten, warum die Bauchweh haben. Die können zum Beispiel auch mal eine Blasenentzündung haben. Da denkt man ja vielleicht gar nicht dran, ne? Aber die können das auch haben. Dann gibt es dramatischere Sachen und die sind typischerweise so von 3 bis 36 Monaten kommt das vor. Das nennt man Invagination. Und das bedeutet, wenn man so ein Teleskop hat, das wäre jetzt der Darm, und man steckt das Teleskop ineinander, dann kann die Durchblutung unterbrochen werden vom Darm. Also der stirbt sich so ein, der Darm. Und das kann tatsächlich lebensbedrohlich sein, dass sie daran sterben können sogar. Also da ist es ganz wichtig, darum auch in diesem Alter, wenn Kinder massive Bauchschmerzen haben unbedingt einen Kinderarzt oder einen Arzt drauf gucken zu lassen. In dem Fall würde ich sogar sagen, Kinderarzt ist also definitiv gut, wenn das so sehr massive Bauchschmerzen sind und das gar nicht mehr aufhört. Also da muss man nachgucken. Und was in dem Zusammenhang interessant ist, es gibt da Rotavirus-Impfungen. 1999 wurde eine zurückgezogen, weil die bekannt dafür war, dass sie solche Vaginationen provozierte. Heute kennen wir das immer noch nach den Rotavirus-Impfungen, dass es auch immer noch zu Invaginationen kommt. Und ich hatte da auch schon Patienten, deshalb ist mir das immer sehr wichtig, das zu betonen, wenn man das selber in der eigenen Praxis sieht, dass man dass man es einfach zur Kenntnis nimmt, dass es dieses Risiko gibt. Und zwar hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass durch diese Reizung der Schleimhäute durch die Impfung, weil man die ja schluckt, das ist ja eine Schluckimpfung, eine orale Impfung, dass durch diese Reizung der Schleimhäute im Darm die Darmschleimhaut ein bisschen größer, dicker wird und dann kann es eher zu dieser Invagination kommen. Also das ist wirklich problematisch und auch echt gefährlich. Und da überlege ich dann immer, das ist jetzt mein persönliches Ding, finde ich eine Rotavirusinfektion gefährlicher oder eine Invagination? Und bei der Rotavirusinfektion, was da halt passieren kann, ist, dass die Kinder sehr viel Wasser verlieren und das aufgefüllt werden muss venös. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Deshalb finde ich diese Rotavirusimpfung immer ein bisschen kritisch. Ja,
ja, so, und dann informieren kann man immer nur sagen an dieser Stelle.
Ja. Ja, ja,
also es ist keine Sache von einfach nur 2 Minuten, sondern das ist ein aufwendiges Thema.
Ja, und dann gibt es bei den Säuglingen noch die inkarzerierten Hernien. Das ist auch noch ein Problem, dass also, wenn die einen Leistenbruch oder einen Nabelbruch haben, dass dann der Darm sich da durchstülpen kann. Das kann auch, ist auch sehr schmerzhaft, aber da sieht man dann wenigstens als Laie auch schon mal am Bauch, dass da was nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es noch natürlich schwerste Entzündungen bei ganz Frühgeborenen. Das hat aber da müssen die Eltern sich nicht drum kümmern. Da kümmert sich dann das Krankenhaus drum. Das ist bei Frühgeborenen, weil die noch nicht fähig sind, sich selbst zu regulieren. Und dann gibt es noch eine Problematik bei Kindern. Das ist, wenn sich der Darm so um sich selber dreht. Kann auch die Durchblutung dann unterbrechen, das kann auch gefährlich sein. Also Säuglinge sind da ein bisschen gefährdet, dass sie auch mal schlimmere Sachen haben. Das waren die Säuglinge.
Okay. Umso schöner, dass doch es oft alles gut geht und diese Dinge gar nicht passieren. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Ja. Es ist gut, Dinge zu wissen, aber in den mehrheitlichen Fällen ist alles gut.
Genau, das ist ganz wichtig zu wissen. Meistens passiert ja gar nichts. Das sind jetzt eher seltenere Sachen. Kommt immer drauf an, wer das sagt. Die Leute im Krankenhaus sehen das natürlich häufiger, die Kolleginnen und Kollegen. Aber ja, das sind jetzt eher seltenere Sachen.
So, dann kommen wir zu den Kleinkindern.
Genau.
Wenn wir ein bisschen Kommunikation haben und versuchen zu orten, wo kommt es denn her?
Also ich glaube, da ist ganz wichtig, genauso wie auch bei den Schulkindern, dass es häufig funktionelle Bauchschmerzen gibt. Das heißt also, die haben Bauchschmerzen, weil sie vor irgendwas Angst haben, weil sie vielleicht Hunger haben, weil sie vielleicht Blähungen haben. Also so diese Körperfunktionen, die man dann bewusster wahrnimmt, die können einem dann erstmal ein bisschen Angst machen oder sich komisch anfühlen und dann kriegt man Bauchweh. Oder auch, wenn die Kinder zum Beispiel in der analen Phase nicht aufs Klo gehen wollen. Das gibt's ja auch. Das habe ich auch häufiger schon in meiner Praxis gehabt, dass die sich dann in der Ecke stellen und einhalten. Und dann können daraus natürlich Bauchschmerzen entstehen. Also das ist sehr häufig und dann hilft einfach mal eine warme Mama- oder Papa-Hand auf dem Bauch. Das ist dann schon mal eine gute Sache. Also das ist, glaube ich, wirklich eine häufige Geschichte.
Ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen. Ich meine, das kennen wir ja auch noch im Erwachsenenalter. Diese Areale im Darmbereich, die sind halt, sag ich mal, ja, man sagt ja nicht umsonst das zweite Gehirn, ne?
Ja, absolut. Ja, genau. Also diese psychischen Sachen, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, psychisch oder funktionell eben, genau.
Ja, und man darf das ja auch nicht unterschätzen, was in so einem Kinderleben alles passiert. Ich glaube, allein schon die Schullaufbahn ist durchaus belastbar.
Total, Kindergarten
auch. Alle Dinge, die da passieren. Ja.
Kindergarten auch, also da muss man echt einen Blick drauf haben. Ja, dann gibt es bei den Kindern, bei Kleinkindern auch nochmal Invaginationen hin und wieder. Harnwegsinfekte gibt es natürlich auch häufig. Dann gibt es auch natürlich eine Blinddarmentzündung. Ganz wichtig, dass man das auf dem Schirm hat. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, da hatte ich ein Kind in der Praxis, das war am Tag vorher schon in unserer Praxis. Und da hat meine Kollegin den Bauch untersucht und hat gesagt, diffuse Bauchschmerzen ist wahrscheinlich eine Magen-Darm-Grippe. Hat sich auch an dem Tag natürlich so dargestellt. Und einen Tag später kam das Kind noch mal rein, hatte ein knallrotes Gesicht. Und ich habe den Bauch untersucht und habe eindeutig festgestellt, das ist sind Blinddarmbeschwerden. Ich war mir ganz sicher. Und dann habe ich gesagt, Sie fahren jetzt mit Ihrem Kind sofort ins Krankenhaus. Dann sagte die Mutter zu mir, wissen Sie, ich habe noch so viel zu tun. Das geht jetzt nicht.
Oh.
Das fand ich echt erstaunlich. Ja? Und ich meine, es ist halt so, wenn man eine Blinddarmentzündung hat, kann es passieren, dass der Blinddarm durchbricht und der Eiter, der im Blinddarm ist, sich ergießt in den ganzen Bauch. Ja, dann muss man damit erstmal umgehen und dann kann es natürlich auch lebensgefährlich werden. Ja, also das ist die Blinddarmentzündung, die ja nun auch relativ häufig vorkommt. Die muss man auf jeden Fall abklären. Deshalb ist es auch immer wieder, also bei den Kleinkindern und Säuglingen finde ich es ganz besonders wichtig, wenn die akut Bauchschmerzen haben und es geht nicht relativ zügig oder mit kleinen Maßnahmen weg, ist es schon wichtig, dass da mal ein Arzt drauf guckt.
Auf was muss man noch achten? Jetzt hat man hier in der Schule, das geht ja schon in die Jugend. Gibt es da noch in der Zeit noch irgendwas Spezielles oder ist das dann eigentlich schon identisch, dass es dann irgendwelche Sachen sind, die im Leben passieren, die auf den Darm schlagen, so im wahrsten Sinne des Wortes? Oder gibt es da noch irgendetwas anderes?
Also worauf man noch achten muss, ist natürlich, dass Kleinkinder zum Beispiel, wie ich auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, durch das Einhalten, aber auch sonst durchaus mal Verstopfungen haben können. Das kennt man, glaube ich, als Eltern sogar bei vielen Kindern. Die können durchaus Verstopfungen haben. Die können viel Verstopfungen haben und da muss man natürlich nach dem Mikrobiom auch schon gucken. Ja, also da gibt es auch schon Stuhlveränderungen. Ich meine, die Mütter geben ja ihren Kindern häufig auch schon nicht gute Darmbakterien mit, sondern auch schon problematische Darmbakterien. Und sowohl bei den Neugeborenen, insbesondere nach Kaiserschnitt, sollte man Darmbakterien geben unter Umständen, aber das muss dann der Therapeut entscheiden. Und ja, bei den Kleinkindern natürlich auch, wenn die Verstopfungen haben oder so oder auch häufiger mal Durchfälle oder sowas, muss man natürlich gucken, was ist mit dem Mikrobiom. Also das wäre mir ein großes Anliegen.
Ich glaube, das ist tatsächlich sehr wertvoll, gerade in einem jugendlichen Alter da mehr hinzugucken, weil ich glaube, das ist auch eine Phase, in der viele vielleicht jetzt nicht unbedingt die allerbeste Ernährung haben.
Ja, genau. Absolut wichtig, ja. Und dann natürlich auch gucken nach Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das kann auch beim Kleinkind schon auftreten. Ja, wie gesagt, auch schon beim Säugling. Und natürlich gibt es virale Gastroenteritiden, also Magen-Darm-Grippe. Das gibt es natürlich in allen Altersklassen. Und das ist übrigens ganz interessant. Manchmal kommen Eltern zu mir mit ihren Kindern und das sind dann auch schon wieder Ältere und sagen, unser Kind hat Bauchweh jetzt seit ein paar Tagen und wir wissen gar nicht, was das ist. Und es überbricht nicht und hat keinen Durchfall. Aber auch das kann schon eine Magen-Darm-Grippe sein. Also eine Magen-Darm-Grippe heißt nicht unbedingt, dass man Durchfall hat oder dass man erbricht. Das können auch nur Bauchschmerzen sein und vielleicht ein bisschen Fieber. Kann durchaus auch schon mal eine Magen-Darm-Grippe sein. Aber es kann natürlich auch exzessiv werden mit allem oben raus, unten raus und so. Da haben wir dann Viren, die das machen können. Also ja.
Jetzt hattest du schon den Blinddarm angesprochen, da ist es halt eindeutig, da gibt es, glaube ich, keine Alternative als den Weg ins Krankenhaus, weil natürlich dort Dinge gemacht werden müssen, die man woanders nicht machen kann. Wie unterscheide ich denn jetzt zu sagen, das ist eher harmlos oder hier unternehmen wir sofort was? Gibt es da irgendwelche oder ist das dann doch immer der ärztliche Rat?
Also massive Bauchschmerzen, da sollte man einfach tatsächlich mal schnell zum Arzt gehen und lieber drüber gucken lassen. Es ist nämlich so, dass auch, also natürlich, es gibt diese Appendizitis, aber es ist auf der anderen Seite auch so, dass man Bauchschmerzen haben kann durch massive Blähungen. Und das kann richtig dolle sein. Also insofern kann man dann eventuell dort auch Entwarnung kriegen und dann auch Maßnahmen ergreifen gegen Blähungen. Also das ist gar nicht so selten.
Gut, und das ist, sage ich mal, lieber dann eine Entwarnung mit,
genau,
ja, vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle, als irgendwas übersehen zu haben.
Ja, also man sollte nicht sagen, ach, das sind nur Blähungen. Die Frau Dr. Freund hat gesagt, das tut höllisch weh, also sind das jetzt Blähungen? Nein, 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 genau. Also man sollte dann auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und das angucken lassen.
Und das ist jetzt so die Frage, also Blähungen kannst du dann auch relativ schnell diagnostizieren, weil man das merkt einfach am Druck, der im Bauchraum ist oder wie?
Ja, also man kann klopfen. Man kann auf den Bauch rumklopfen und dann hört man, dass da viel Luft ist. Aber natürlich kannst du auch Läuse und Flöhe haben. Das ist ja sehr wichtig, das zu beachten. Es kann ja sein, dass du Blähungen hast, weil du eine Blinddarmentzündung hast. Mhm. Also deshalb muss da schon ein Arzt drauf gucken.
Okay.
Oder eine Ärztin.
Ja, da sind wir ja ganz genau, ne?
Da sind wir dann mal ganz genau. Und dann kommt das Schulkind.
Okay. Ach, da geht's los dann, ne?
Schulkind. Und Ja, und da kann es natürlich zu diesem funktionellen Bau, also die Schule ist für jeden mehr oder weniger mal belastend, ne? Also da geht man nicht immer hin und ist immer glücklich. Das ist natürlich auch wichtig für eine Resilienzentwicklung, denke ich, dass man da auch seine Problembaustellen hat und damit mal umgehen lernt. Aber es kann halt auch zu Bauchschmerzen kommen. Und natürlich kann es in jedem Lebensalter zur Blinddarmentzündung kommen und dann auch zu Verstopfungen und zu Magen-Darm-Grippe und so. Was jetzt in dem Alter noch auffallen könnte, ist, wenn die Kinder Bauchschmerzen haben und zum Beispiel immer blasser werden und man eine Anämie entwickelt, die Kinder eine Anämie entwickelt, also eine Blutarmut oder Eisenmangel auffälligerweise, dann würde ich immer an eine Zöliakie denken. Das ist, wenn Gluten nicht mehr vertragen wird und dazu führt, dass der Dünndarm, da sind ja so diese Dünndarmzotten, das sind so kleine Ausbuchtungen und die sind wieder ausgebuchtet, also die machen eine sehr große Oberfläche im Dünndarm und über diese Zotten werden unsere Nährstoffe aufgenommen. Und diese Zotten atrophieren dann, die gehen dann einfach weg, werden immer kleiner und weniger, wenn jemand eine Zöliakie hat. Und dann nimmt man nichts mehr gescheit auf und die Kinder werden immer blasser und wachsen nicht mehr richtig und so. Das ist eine Zöliakie. Manchmal übrigens diagnostiziert man die erst im Erwachsenenalter, verrückterweise, weil die kann auch mal keine Bauchschmerzen machen. Das ist auch eine ganz interessante Info, finde ich.
Ja, und deswegen sind wir dann auch wieder beim Thema Ernährung, ne? Schauen, was isst man? Und ja, und Gluten ist mittlerweile auch an Stellen drin, wo ich mich manchmal frage, warum?
Sag mal, woran du gerade denkst.
Ich sehe es manchmal in Dingen, wo ich dann denke, da ist halt noch irgendwas beigemischt. Also ich kenne das aus der vegetarischen Ernährung, wenn du halt irgendwie so mal ein Ersatzprodukt holst, ja, und dann denke ich mir, das kannst du ohne irgendwelche Klebestoffe herstellen und es wird dann immer gerne doch dann doch noch hinzugefügt, weil es wahrscheinlich billig ist.
Ja, dann haben wir doch. Wir
Brot
haben noch
ist nicht zu,
mehr.
ist viel zu kurz, das muss viel, viel länger liegen, bevor wir es halt.
Brot, genau, ja. Ja, dann gibt es noch andere Sachen. Also es gibt diese Zöliakie. Dann gibt es Bauchschmerzen, die man als abdominelle Migräne bezeichnet. Das ist also statt dass es hier oben stattfindet, findet es im Bauch statt. Also Schmerzen im Bauch durch sozusagen Migräne. Und dann gibt es natürlich auch noch Magenschleimhautentzündungen, das kann auch passieren. Da gibt es auch Helicobacter-Infektionen. Helicobacter ist ja ein bekannter Erreger, der Magenschleimhautentzündungen machen kann. Und dann geht es da auch schon los, eventuell mit chronischen Darmentzündungen, wie Morbus Crohn zum Beispiel. Das ist so eine Entzündung im Darm. Ja, Harnwegsinfekte natürlich auch. Und wenn die Kinder dann noch älter werden, dann kann es auch zum Reizdarmsyndrom kommen. Obwohl das finden wir auch schon früher. Reizdarmsyndrom ist so, wenn man immer wieder Durchfall hat, immer wieder Verstopfungen und Bauchschmerzen und so. Das bezeichnet man als Reizdarmsyndrom. Da steckt natürlich ganz viel dahinter. Da kann man auch wieder ganz genau nachgucken. Und dann kommen irgendwann die gynäkologischen Sachen dazu. Dysmenorrhoe, wie heißt das auf Deutsch, wenn man bei der Periode Bauchschmerzen hat, natürlich Ovarialprobleme, also Eierstockgeschichten, die eine Rolle spielen können. Essstörungen können irgendwann auch eine Rolle spielen bei Bauchschmerzen und ja, psychosomatische Beschwerden. Also da ist das Feld wirklich groß. Je älter man wird, umso mehr gibt es dann auch, wobei manche Sachen natürlich dann im höheren Lebensalter auch nicht mehr auftreten, wie zum Beispiel die Invaginationen und so.
Ja, aber ich glaube, wenn es früh auftritt, sollte man, also es ist dann eine Aufgabe der Eltern, sich frühzeitig um Dinge kümmern. Also gerade diese Geschichten, was du da gerade noch erwähnt hast, Reizdarm, das ist ja mittlerweile eine Epidemie geworden. Ich
Ja.
bin damit ja ziemlich offen umgegangen und wenn du das an einem Tisch erzählt hast, dann sitzt du sofort mit 50%, die das auch haben.
Ja, und da haben wir natürlich diese ganzen Umwelteinflüsse, die psychischen Einflüsse. Wir haben unheimlich viel Stress, wir essen komische Sachen. Das ist einfach ein sehr vielschichtiges Thema. Auch Erreger spielen eine Rolle dabei und es ist ein großes
Aber
Fass.
es gibt viele Dinge, um das wieder in den Griff zu kriegen. Also das ist doch die positive Sache bei der
Richtig.
Geschichte.
Ja, wenn man sich es dann anguckt, man muss es halt genauer angucken. Es gibt ja manchmal Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ach, das ist ein Reizdarm, tschüss, können wir eh nichts machen. Aber doch, es gibt eben Sachen, die kann man angucken. Es ist aufwendig, tatsächlich häufig. Man muss in viele Ecken gucken und viel bedenken. Aber dann hat man schon Optionen, das zu verändern.
Das stimmt. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.